Hallo und herzlich willkommen zu Chatbots und KI. Bevor es gleich losgeht, noch ein kurzer Hinweis in eigener Sache. Am 8. Mai dieses Jahres findet das 10. Asono KI Forum in Bad Oeynhausen statt. Das KI Forum wird von uns, Asono, veranstaltet und ist die ideale Einstiegsveranstaltung für Sie als Entscheider oder Projektverantwortlicher, wenn Sie sich über die Einsatzmöglichkeiten von Chatbots, Voicebots oder anderen KI-Lösungen in Ihrem Unternehmen oder Ihrer öffentlichen Verwaltung informieren möchten. Meine Kolleginnen, Kollegen und ich werden an diesem Tag vor Ort sein und über den Asono KI-Chatbot sprechen. Wenn Sie aus der Verwaltung kommen, ist der Vortrag der Stadt Bad Oeynhausen sicher besonders interessant für Sie. Julia Kleinert und Patrick Hövener, Mitarbeiter der Stadt, berichten über Best Practices für die erfolgreiche Einführung eines KI-Chatbots. Und wenn Sie aus der Wirtschaft kommen, wird Sie vielleicht der folgende Programmpunkt besonders interessieren. Es wird ein exklusives Interview mit einem unserer großen Kunden aus der Wirtschaft geben, bei dem Sie anschließend Fragen stellen können. Alle Vorträge des Tages und die Möglichkeit zur kostenlosen Anmeldung finden Sie unter asono.de/ki-forum oder als Link in den Shownotes.
Ich glaube schon, dass es erstmal ein großes Problem ist, wenn so viele Prozesse auf Sprachmodellen ausgelegt sind und wir da einfach eine große Abhängigkeit haben. Das kann nicht gesund sein, wenn wir abhängig sind zu einem so großen Teil von Elon Musk, von Mark Zuckerberg, die eine eigene Agenda auch vertreten, die selbst Ideen haben, wie die Welt sozusagen schärfen wollen. Und entweder stecken wir den Kopf in den Sand und sagen, ja gut, wir fressen aus der Hand. Oder wir sagen halt, nee, wir befassen uns damit und wir schaffen andere Optionen. Aber wir müssen in dem Schritt, glaube ich, als Deutschland oder als Europa einfach realisieren, dass wir da mehr machen müssen.
Die Bundestagswahl steht bevor und der Wahlkampf erreicht seine heiße Phase. Ein zunehmend häufig zu beobachtendes Phänomen in Wahlkämpfen weltweit ist die Verbreitung von Desinformationen zur Beeinflussung des Wahlergebnisses. Diese werden nachweislich, wie gerade aktuell in einer Korrektivrecherche dargelegt, von autokratisch geführten Ländern wie Russland betrieben und zeichnen sich durch rechtspopulistische Botschaften aus, die offen unser westliches Demokratieverständnis angreifen und polarisierende Inhalte fördern. Ziel solcher Fake News sind in erster Linie etablierte demokratische Parteien und ihre Vertreter, während russlandfreundliche Parteien davon profitieren. Ein wesentlicher Erfolgsfaktor für die Verbreitung dieser Desinformation ist der Einsatz von künstlicher Intelligenz. Sie wird verwendet, um im großen Stil Fremdinhalte umzuformulieren, um die eigenen Botschaften darin zu verbergen und um besonders effizient Fake News erstellen zu können. Dazu kommen unter anderem LLM-basierte Bots zum Einsatz, die öffentliche Kommentarspalten fluten sowie KI-gefälschte Audio-, Video- und Bildmaterialien. Betroffen von diesen manipulativen Inhalten sind wir alle. Besonders anfällig sind in der Regel sehr junge Menschen, die auf Plattformen wie TikTok und Instagram täglich mit Fake News konfrontiert werden, aber auch ältere Menschen, die ohne diese Medien sozialisiert wurden. Diese beiden Gruppen eint oft ein Mangel an Medienkompetenz, also die Fähigkeit, Medien selbstbestimmt, verantwortungsvoll und kritisch zu nutzen. Dieser Mangel macht sie besonders anfällig für die Täuschungen und die manipulative Wirkung von Desinformation. Dieses Problem hat auch mein heutiger Gast erkannt und deswegen mit seinem Team einen Workshop zum Thema Deepfakes entwickelt. Dieser soll vor allem jungen Menschen im Schulalter bewusst machen, was mit künstlicher Intelligenz heute schon alles möglich ist und wie sie gefährliche Inhalte im Netz erkennen können. An diesem Workshop haben mittlerweile über 2.500 Schülerinnen und Schüler teilgenommen und sich so mit dem Thema vertraut gemacht. Für diese innovative Idee gab es sehr viel Anerkennung und mediale Aufmerksamkeit. Mein heutiger Gast ist Colin Kavanagh. Hallo Colin.
Moin Thomas, freut mich wieder hier zu sein.
Vielleicht stellst du dich selber nochmal vor, damit die Zuhörer wissen, wer du eigentlich bist, wo du herkommst.
Ja. Also ich habe hier in Kiel studiert, Medienkonzeption im Master und habe mich während des Studiums selbstständig gemacht mit Freunden. Und wir haben verschiedene Projekte entwickelt in der Bildungsbranche, aber auch für die Industrie, für die Kultur und hatten vor 2 Jahren das Projekt Deepfake Detective. Und wir haben in dem Zuge die Firma Techagogics gegründet mit verschiedenen Disziplinen, die sozusagen unsere Co-Founder hatten, von Soziologen bis hin zu Programmierer, KI-Forscher. Ich selbst bin auch noch Teil des Zukunftslabor Generative KI mit Doris Wessels, wo ich zu KI und Generative KI forsche. Und wir haben zusammen diesen Workshop entwickelt, Deepfake Detective. Und ja, sind da erstmal ganz naiv rangegangen, dass wir halt überlegt haben, okay, wie können wir so einen Workshop machen? Und dann ist das Thema ein wenig explodiert. Dadurch, dass wir dann auf einmal in allen möglichen Medien waren, bis hin zur Tagesschau. Meine Mutter hat mich angerufen, hey Colin, ich sehe dich gerade im ARD-Mittagsmagazin, was ist hier los? Und seitdem ja, bin ich auch viel unterwegs mit dem Thema Deepfakes, aber auch generative KI und freue mich darüber, heute zu reden.
Wir haben ja letztes Mal schon darüber gesprochen, seitdem ist sehr viel passiert. Ihr habt zum Beispiel mit dem Land Schleswig-Holstein zusammengearbeitet, ihr habt Projekte gemacht, es wurde über euch berichtet in der Tagesschau, in der FAZ. Wann habt ihr gemerkt, dass es noch viel mehr Themen gibt, über die Schülerinnen und Schüler Bescheid wissen müssen? Also welche sind das, außer Deepfakes oder zusätzlich zu Deepfakes?
Das ist unser ganz grundsätzlicher Ansatz. Das war auch beim Thema Deepfake schon, wie wir das sozusagen angegangen sind, dass wir nicht gedacht haben, okay, wir erklären jetzt einfach nur detailliert, wie Deepfakes funktionieren, wie man die Stand heute machen kann und entdecken kann, sondern wir haben erstmal überlegt, wie sieht die Lebensrealität aus? Also wie kommen wir damit in Kontakt? So. Und wie kommen SchülerInnen damit in Kontakt? Wie kommen ältere Menschen damit in Kontakt? Und darauf ausgehend sozusagen, wie funktioniert das Thema KI so und wie werden dann solche Deepfakes generiert? Und wir haben da immer so eine Metapher, dass es wie so ein Organismus ist, dass wir einfach zusammenwachsen irgendwie mit unserer Technologie. Also es gibt Studien, die zeigen, dass wenn man sein Handy zu Hause vergisst, dass man körperlichen Schmerz fühlt. So. Also wir verschmelzen sozusagen mit der Technologie und das ist die Grundlage dafür, dass wir sozusagen, dass Daten generiert werden, dass diese Daten dann auch genutzt werden, dass sozusagen aus diesem Organismus heraus neue Sachen auftauchen, neue Artefakte oder wie wir es nennen, wie man so eine Pilzmetapher, dann wachsen Pilze wie aus dem Boden heraus und dann kommt auf einmal ein Deepfake heraus, die sieht ganz lecker aus, ist aber auch vielleicht giftig und das andere ist dann, andere Pilz ist vielleicht ChatGPT, der auf einmal auftaucht, der da ist, aber der kommt ja nicht aus dem Nichts, sondern der wächst heraus aus dem Organismus und diesen Organismus, den haben wir immer versucht in den Mittelpunkt zu stellen und deswegen freuen wir uns, dass wir jetzt sozusagen den Blick noch weiter öffnen können mit den Themen der Sprachmodelle, dass wir grundlegend über Datenverständnis reden können. Und dass wir auch das Thema Verschwörungstheorien auch mit einarbeiten können, weil das eine ist unabdingbar mit dem anderen verknüpft.
Ja. Jeder, der sich für das Thema Deepfakes interessiert, sollte auf alle Fälle nochmal die erste Folge, wo wir beide miteinander gesprochen haben, sich anhören, die Nummer 38, falsche Realität im Netz, die Gefahr von Deepfakes. Vielleicht kannst du nochmal ganz kurz zusammenfassen, was sind Deepfakes? Wie werden sie gemacht und wie werden sie jetzt eingesetzt, um zum Beispiel Desinformation zu verbreiten?
Also Deepfakes sind erstmal audiovisuelle Medien, die täuschend echt aussehen.
Audiovisuelle Medien, Videos.
Genau, Videos, das können aber auch Audios sein, also Stimmen, Podcast, man wird angerufen. Hey Papa, wie geht's dir? Ne? Also das können auch Deepfakes sein. Bis hin zu Bilder, die in Wahlkämpfen genutzt werden von Taylor Swift, die sagt, ich vote für Trump. Also die kommen in ganz vielen verschiedenen Farben und Tönen. Und das Besondere dabei ist, dass sie von KI generiert werden. Weil Manipulationen gab es schon immer oder sehr lange und auch die technische Manipulation gab es schon sehr lange mit Photoshop und so weiter und so fort. Aber was nochmal das Besondere ist, dass KI jetzt einfach dazu fähig ist, so etwas sehr schnell zu generieren, dass sehr viele Menschen das auch nutzen können, also enabled werden, so eine Technologie zu nutzen.
Ohne große Kenntnis. Ich meine, wer mit Photoshop ein gutes, gefaktes Foto bauen will oder ein verändertes Foto machen will, da braucht man schon ein bisschen Kenntnis. Ne?
Genau, und heutzutage kann man das sehr, sehr schnell machen. Braucht auch deutlich weniger Daten. Also wenn so ein Datenmodell mal trainiert wurde, dann kann man auch sehr schnell diese Deepfakes oder Audiostimmen und so weiter produzieren. Und das Besondere natürlich auch ist, dass es immer besser wird. Also, dass wir rasant uns weiterentwickeln, was das angeht. Und wir müssen uns da ein bisschen mitentwickeln, sonst verstehen wir gar nicht mehr, dass das überhaupt so funktioniert oder solche Prozesse überhaupt existieren.
Möchte ich gerne kurz einhaken. Seit der letzten Aufnahme, seit der Folge 38, welche technologischen Fortschritte und welche neuen Einsatzmöglichkeiten haben dich überrascht?
Ja, es hat sich einiges getan. Und überrascht ist, glaube ich, das falsche Wort, weil wir das ja so ein bisschen antizipieren, dass sich was verändert. Also es hätte mich eher überrascht, wenn sich nichts verändert. Wenn wir heutzutage Deepfakes erstellen, was wir auch hin und wieder selbst tun, um zu verstehen, wie dieser Prozess sozusagen abläuft, dann merkt man einfach, wird es immer einfacher. Wir mussten noch vor 2, 3 Jahren ein bisschen Material wirklich sammeln von der Person, die wir deepfaken wollen. Das heißt, wir mussten ja verschiedene Videoaufnahmen generieren, verschiedene Winkel aufnehmen von der Person mit geschlossenem Mund, offenem Mund, Zunge raus, Zunge rein und so weiter und so fort, damit der Deepfake das auch tun konnte. Und heutzutage brauchen wir ein Bild Also, wow. Und ein Bild kriegt man immer irgendwie.
Ja.
Und damit lassen sich schon sehr gute Deepfakes generieren. So, und das ist das eine, dass es sozusagen sehr schnell geht. Das andere ist, dass es auch, dass sozusagen Audio-Deepfakes deutlich besser geworden sind. Ich meine, wir reden hier in einem Podcast, das ist super Material für Deepfakes. Deswegen, ja,
da habe ich auch gerade dran gedacht.
An diejenigen, die uns deepfaken wollen, ja, bitte nicht. Nee, aber also darauf müssen wir uns auch gefasst machen, dass sozusagen, wenn man Menschen ja irgendwie manipulieren will oder wenn man sie nachbauen will, dass auch diese Tonebene einfach existiert. Und diese Tonebene wird natürlich auch kombiniert mit der Bildebene, sodass man ja wirklich sogar live gerenderte Deepfakes hat, was besonders nochmal gefährlich ist, weil ich meine, heutzutage, viele kennen das einfach, dass man einen großen Teil des Tages in Videokonferenzen verbringt.
Ja.
Und auch da ist es halt wirklich der Fall, dass man diese Deepfakes sozusagen live generieren kann. Ne? Also, dass man dann einfach sich ein anderes Gesicht aufsetzt und dann aussieht wie der Geschäftsführer oder wie sozusagen der Kontakt von irgendjemandem, vielleicht sieht man den auch zum ersten Mal, ne?
Mhm.
Und es macht ja dann alles auch einen sympathischen Eindruck, aber man weiß gar nicht, mit wem man da redet. So, ja. Und heutzutage denkt man noch, ah ja, wenn ich den sozusagen, ne, dann habe ich ihn kennengelernt, wenn ich ihn sozusagen in der digitalen Konferenz gesehen habe. Das muss nicht unbedingt der Fall sein.
Ja.
Ne? Und auch auf das müssen wir uns einfach gefasst machen.
Es gab, glaube ich, auch Anfang letzten Jahres, wie ein Bericht über einen Millionenschaden, ich glaube, es war in Hongkong, wo jemand von gefakten Kollegen in einer Teambesprechung oder in mehreren Teambesprechungen dazu überredet wurde, dass er 20 Millionen oder 25 Millionen irgendwie überweist. Ich habe jetzt eben auch noch gedacht an das Video-Intent-Verfahren, wo ich dann vielleicht noch ein Bankkonto öffne oder ähnliches, mir ein Mobiltelefon besorge und sowas, alles mit gefälschten Identitäten.
Es gibt ganz viele solcher Fälle und das Faszinierende dabei ist, dass vieles davon unter den Teppich gekehrt wird, weil natürlich, wenn Unternehmen betroffen sind, auch nicht darüber reden wollen.
Ja.
Also es gibt einen großen Anteil sogenannter Schatten-KI, die irgendwie schon auch im Untergrund passiert. Und da wurden mir auch schon einige Sachen erzählt, die ich gar nicht öffentlich sozusagen erzählen darf. Aber wenn man mal auf Events unterwegs ist, war letztes Jahr bei Google bei einem Event, durfte ich teilnehmen, im Panel Talk. Und wenn man sich da umhört, dann versteht man, dass alle gerade ein bisschen nervös auf den Zehenspitzen rumtappeln, weil man noch nicht ganz versteht, wo das hinführt. So,
ja.
Man weiß aber jetzt schon, passieren diese Geschichten, wo mal eben 20 Millionen oder 24 Millionen, das ist natürlich extrem so, aber es kann natürlich auch im Kleinen passieren. So,
ja.
Ne? Und das kann ein von der Familie, ne? Wie gesagt, viele kennen die SMS, die man kriegt, hey Mama, Papa, ich mein Handy verloren, ich hatte einen Unfall hier gehabt, kannst du mir 100 Euro überweisen, damit ich nach Hause komme? Das kennen schon einige so und das entwickelt sich weiter. So, das wird deutlich, also wo man wirklich angerufen wird von der Kindesstimme und die dann sagt, hey Papa, ich brauche ja mal eben 100 Euro und dann ist die Frage, überweist du die oder nicht? So, ne? Und darauf muss man sich vorbereiten mit irgendwelchen Codewörtern oder
ja.
Was auch immer oder grundlegend, dass Kinder das verstehen, dass man es selbst versteht. Aber das betrifft natürlich auch den Arbeitsalltag.
Ja. Ne? Tatsächlich, ich habe mit meiner Mutter letztes Jahr eine Frage vereinbart, genau für diesen Fall, dieses Geheimwissen quasi, dass man sich nochmal gewahr wird, etwas, was halt kein anderer Mensch über mich wissen kann und dass sie dann danach fragt. Wie kann man Deepfakes erkennen? Welche konkreten Schritte kann ich unternehmen, um zu erkennen, dass etwas gefaked wurde?
Also erstmal muss man grundsätzlich, glaube ich, eine gute Skepsis haben.
Ja.
Eine konstruktive Skepsis, dass man erstmal versteht, dass es das überhaupt gibt. Wir haben bei uns die Erfahrung gemacht, dass vor allen Dingen ältere Personen sehr oft denken, ja, die TikTok-Jugend, die tun mir leid, weil die werden ja so manipuliert und die wissen gar nicht, was Sache ist. So. Und grundsätzlich hat die Generation dann aber größere Probleme, Deepfakes zu erkennen. Also in unseren Workshops merken wir, je jünger die Personen sind, desto besser können sie die Deepfakes erkennen. Was vielleicht auch damit zu tun hat, dass wir jetzt erstmal unser ganzes Leben lang gelebt haben mit Videos und Bildern, denen wir vertrauen konnten oder größtenteils vertrauen konnten. So, das heißt, wir müssen gewisse Sachen auch wieder vielleicht verlernen. So. Also diese Skepsis, das ist der erste Schritt, dass wir erstmal verstehen, das gibt es. Weil grundlegend kann man mit, man schaut auf die Quelle, man guckt, ob sozusagen irgendwas komisch ist. Das ist erstmal der erste Schritt. So. Im zweiten Schritt natürlich kann man dann nochmal schauen, wo sind jetzt wirklich diese Fehler? So. Wo sind die Ungereimtheiten? Und die unterscheiden sich natürlich immer sehr davon, welcher Algorithmus da gerade in dieser Woche aktuell ist. Und das wird halt alle paar Monate oder vielleicht irgendwann mal auch Wochen oder Tage wird das halt auch anders sein. Ne? Mhm. Also wir hatten vor ein paar Jahren noch so Artefakte, da hat man sehr stark im Hintergrund immer gesehen, dass gewisse grüne Schleier da drinne waren oder dass Personen im Hintergrund sehr komisch dargestellt wurden. Aktuell ist es immer noch so, dass Hände ein Riesenproblem sind für Deepfakes. Zum einen, die zu generieren, ist nicht so einfach. Und zum anderen aber auch, wenn man zum Beispiel mit der Hand durchs Gesicht streift, ist schwierig, weil es gibt auch grundlegend nicht so viele Bilder von Menschen, die sich durchs Gesicht streifen. Also alles, wo wenig Bilder existieren, ist immer schwierig. Oder Zunge rausstrecken oder was auch immer. Bis hin zu, wenn man die Hand vors Gesicht hält, ist es natürlich auch schwierig für einen Algorithmus, der Gesichtserkennung macht und vielleicht das Gesicht austauscht. Also das, so Hände sind ein Riesenproblem für Deepfakes und natürlich so grundlegende Sachen wie Licht und Schatten, plattes Haar. Das Gesicht ist vielleicht unscharf oder zu perfekt. Ne? Aber es gibt halt so viele Arten von Deepfakes, von Face Swap bis hin zu, man nimmt ein Bild, das schon existiert, LinkedIn-Foto und animiert einfach nur die Lippen. Und jeweils muss man halt auf andere Sachen achten. Ne? Mhm. Also beim Facebook kann man sehen an der Stirn so ein Artefakt, dass da was ausgetauscht wurde, wie so ein Chirurg, der sozusagen noch eine Linie, eine Narbe hinterlassen hat. Und bei den Bildern, die animiert werden, kann man da einfach sehen von der Gestik, von der Mimik, bewegt sich das, bewegt sich der Hintergrund und so weiter und so fort. Also, aber das ist der zweite Schritt. Der zweite Schritt wird sich ja immer verändern. Das erzähle ich jetzt so und wahrscheinlich in einem Jahr oder zwei Jahren, wenn wir nochmal den nächsten Podcast machen, wird das wieder anders sein.
Ja, und ich hatte jetzt mal vor kurzem ein Video im Internetverfahren jetzt als passiv, als Teilnehmer quasi durchlitten und da wurde genau das gemacht, dass ich die Anweisung bekommen habe, dass ich mir mit der Hand vor dem Gesicht entlang gehen soll oder was. Und offensichtlich werden eben halt auch die Leute, die das machen, dann auch entsprechend geschult.
Ja, und man muss aber sich darüber im Klaren sein, dass Deepfakes so funktionieren, von der Systematik her, dass sie zwei Schritte haben. Der eine Schritt, aber das haben wir im ersten Podcast schon gemacht, deswegen werde ich es nur kurz erklären und diejenigen, die interessiert sind, die können sich ja nochmal die erste Folge anhören. Aber die haben zwei Schritte. Das eine ist, sie generieren ein Bild so und der Generator wird immer besser. Und das zweite ist aber, dass sie auch einen Klassifikator haben oder Diskriminator nennt man das, wo sozusagen die KI selbst sich checkt, ob sie ein Fake ist oder nicht. Also diese Überprüfung findet selbst statt.
Also dieser Kritiker, der sagt, das glaube ich dir, nee, das wirkt, sieht zu künstlich aus, mach's nochmal.
Genau, also die KI ist sehr selbstkritisch. So. Und dadurch lernt sie natürlich auch immer hinzu. Ja. Und wir können halt keine Softwarelösung haben, die sozusagen überprüft, ob das ein Deepfake ist oder nicht. Weil wenn wir sie haben, dann trainieren wir die Deepfakes wieder besser. Also es ist ein Katz-und-Maus-Spiel. Ja? Und deswegen kommen wir dann nur mit einer gesunden Portion Skepsis, Medienkompetenz raus und dann können wir natürlich auch schon viele Probleme dann auch schon wieder sozusagen etwas entkräften.
Wenn wir mal von dem visuellen Stück weit runterkommen und in Richtung große Sprachmodelle. Wir haben ja also über typische Probleme von großen Sprachmodellen wie Vorurteile, Halluzinationen, kein aktueller Datenbestand und sowas haben wir in diesem Podcast schon mehrfach gesprochen. Deswegen würde mich jetzt interessieren, wie Sprachmodelle konkret für antidemokratische Zwecke eingesetzt werden. Gibt es da Beispiele?
Ja, also erstmal haben wir natürlich alle, glaube ich, gemerkt, vor allen Dingen seit der Ära ChatGPT, dass Sprachmodelle die Welt verändern. Sowohl gesellschaftlich, also auf politischen Ebenen, als auch wirtschaftlich, als auch militärisch. Und das betrifft natürlich alle oder viele Lebenssituationen einfach, die wir im Alltag haben. Da ist eine gesunde Portion KI mit drin. Und wenn wir jetzt schauen auf die demokratischen Prozesse, dann ist es natürlich so, dass das Erste, was da sozusagen ins Auge sticht, erstmal Social Media ist. Mhm. Wo Bots natürlich so eine Menge an Text generieren können, dass sie teilweise ja sogar eigene Unterhaltung führen. Also wo Kommentarspalten sind, wo die sich unterhalten, diskutieren und am besten auf einen Nenner kommen, der natürlich sozusagen immer vorgegeben ist.
Im Sinne des Erfinders sozusagen.
Ja, genau. Und wir hatten ja auch im Vorgespräch mit Johannes, der den Podcast erstellt, auch darüber gesprochen, dass es teilweise WhatsApp-Gruppen gibt, die voll sind nur von generierten Persönlichkeiten, die gar nicht existieren und man kommt da selbst rein. Und man weiß gar nicht, dass man hier mit einer Crew von sozusagen von KIs spricht. Und das heißt, da haben wir natürlich erstmal grundlegend das Problem, dass solche Werkzeuge genutzt werden mit einem klaren Ziel. Wir sind halt sehr mächtig. Und gleichzeitig aber, was wir in unserem Workshop halt auch uns anschauen wollen, ist nicht nur grundlegend, alles wird blöd und alles wird schlecht und wir sind ausgeliefert, sondern wir wollen halt sowohl die Gefahren und Herausforderungen uns angucken, aber gleichzeitig auch verstehen, hey, das ist eine Riesenchance. Das heißt, auch für demokratische Zwecke, für wirtschaftliche Zwecke, generell für unsere Gesellschaft ist es auch eine Chance. Und wir wollen nicht den Kopf in den Sand stecken, sondern halt uns anschauen, wie funktionieren denn diese GPT-Systeme? Das habt ihr ja auch schon sehr euch genau angeschaut. Also wir wollen diese Blackbox-KI halt aufbrechen. Ne? Wie werden sie trainiert? Wie werden sie feingetuned? Wie werden sie gefiltert? Und ich glaube, da muss Deutschland, aber auch Europa auch eine Kompetenz entwickeln, dass wir verstehen, hey, wir sind dem Ganzen nicht ausgeliefert. Wir haben selbst Daten, wir können auch selbst diese Werkzeuge in eine gewisse Richtung verändern, weil, wie gesagt, das ist für unsere Demokratie wichtig und gleichzeitig aber auch für ganz viele andere Bereiche.
Siehst du Auswirkungen darin, dass jetzt aktuell, also sehr viele, wenn nicht alle wesentlichen großen Sprachmodelle, die jetzt auch einfach nutzbar sind und kostenfrei oder kostenarm benutzt werden können, dass die alle von ausländischen Firmen kommen?
Ich glaube, das ist ein Riesenproblem. Es gibt, glaube ich, schon so ein paar Horizonte, wo man sagt, ja, das könnte besser werden oder es könnte schlechter werden. Ich glaube schon, dass es erstmal ein großes Problem ist, wenn wir sozusagen, wenn so viele Prozesse auf Sprachmodellen ausgelegt sind und wir da einfach eine große Abhängigkeit haben. Aber da muss ich, glaube ich, kein Experte sein. Das wissen wir, glaube ich, seit den letzten Jahren, wo man durch Abhängigkeiten von Russland oder von China so ein bisschen hin und her getrieben wird und in die Mangel genommen wird. Ich glaube, das liegt auf der Hand, dass man versteht, das kann nicht gesund sein, wenn wir abhängig sind zu einem so großen Teil von Elon Musk, von Mark Zuckerberg, die sozusagen eine eigene Agenda auch vertreten, die selbst Ideen haben, wie die Welt sozusagen schärfen wollen. So, und entweder, wie gesagt, stecken wir den Kopf in den Sand und gucken halt und sagen, ja gut, wir fressen aus der Hand. Oder wir sagen halt, nee, wir befassen uns damit und wir schaffen andere Optionen, die es ja auch schon gibt. Es gibt ja auch Open-Source-Modelle, die gut sind, die zwar auch jetzt vor allen Dingen auch von Mark Zuckerberg kommen, von Meta, wie zum Beispiel Llama, dass der sehr leistungsfähig ist. Aber wir müssen in dem Schritt, glaube ich, als Deutschland oder als Europa einfach sozusagen realisieren, dass wir da mehr machen müssen.
Ja, auch weil natürlich auch die verschiedenen Gesellschaften unterschiedliche Ideale haben, unterschiedliche Werte vertreten. Und jetzt sieht man zum Beispiel, es gibt eben halt neben Amerika vielleicht noch China. Da gibt es vielleicht noch ein größeres Misstrauen, aber eben halt jetzt gibt es mit der Firma DeepSeek eben halt auch ein relativ junges Unternehmen, die ein klasse Modell herausgebracht haben, was viele Experten erstaunt hat in der Qualität und das wieder Open Source gemacht hat, wo man aber auf der anderen Seite sieht, bestimmte Themen, wenn ich danach frage, wird das dann eben halt gar nicht beantwortet, dann fährt sich das ja runter oder gibt keine sinnvolle Antwort. Was natürlich aber auch wiederum durch die Gesellschaft geprägt ist, durch die Vorgaben, die Gesetze geprägt sind, wo das herkommt. Aber man sieht eben halt, es gibt auch eine Demokratisierung in Anführungsstrichen wiederum in dem Produzieren solcher Modelle. Und man kann natürlich immer eins nehmen und das dann nochmal verbessern, verfeinern und für seine eigenen Zwecke und eigenen Ziele und unter den eigenen Werten entsprechend anpassen.
Ja, und wenn man ein bisschen Zeit in der Softwareentwicklung verbracht hat, dann weiß man auch, dass man da auch wirklich nicht ausgeliefert ist. Also dass Open Source wirklich eine unfassbare Macht hat. Mhm. So. In der Softwareentwicklung ist es oft so, dass wenn man sich die Apps anguckt, die man nutzt, dann ist irgendwo auf jeden Fall Open Source Software mit drinne. So. Wenn ganz viele kluge Leute auf der Welt an einer Sache zusammenarbeiten, transparent miteinander arbeiten, dann ist das sehr mächtig. Und dann ist es teilweise auch leistungsfähiger als das, was Spitzenteams bei Microsoft, Apple, Meta und so weiter erschaffen können. Mhm. Und deswegen sind ja auch große Konzerne wie zum Beispiel Meta investieren auch viel in Open-Source-Ökosysteme, weil sie halt gemerkt haben, das ist einfach sehr schwer, das zu schlagen. So. Mhm. Und noch ist es so, dass halt diese geschlossenen Systeme etwas besser sind. Aber ich glaube, wenn Europa da sozusagen auch Vorreiter ist und gleichzeitig sozusagen auch nach globalen Bündnissen schaut, weil ich glaube, auch andere Kontinente und Staaten wollen nicht zu 100% abhängig sein von amerikanischen oder chinesischen Services, dann, glaube ich, kann man da auch eine Leistung entwickeln, die wir vielleicht noch gar nicht sehen.
Mhm. Ich meine, man hat das schon gesehen, zum Beispiel bei der Wikipedia, wo dann eben halt auch weltweit Menschen zusammengearbeitet haben, um Wissen festzuhalten. Und das ist dann eben halt jetzt nur im Bereich Software. Das war der erste Teil meines Gesprächs mit Colin Kavanagh über die Frage, wie künstliche Intelligenz von demokratiefeindlichen Akteuren genutzt wird, um Desinformation zu produzieren und zu verbreiten. Im nächsten Teil sprechen Colin und ich darüber, warum Menschen trotz zahlreicher Untersuchungen und Enthüllungen immer noch freiwillig ihre Daten großen Unternehmen wie Meta, WhatsApp, Instagram, Facebook und ByteDance, TikTok, zur Verfügung stellen und was man wissen muss, um kompetent mit den eigenen Daten umzugehen. Außerdem erzählt Colin, welche Rolle Verschwörungstheorien in der großen Desinformationsmaschine Social Media spielen. Und wir sprechen darüber, wie man sich und andere vor Fake News schützen kann. Und wer Interesse an den Workshops hat, die Colin und sein Team ausrichten, kann schon mal auf demokratiepaket.de vorbeischauen.